Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ich habe beschlossen, ich möchte Firmen aufbauen. Viele, viele Firmen aufbauen. Und nicht nur meine eigenen, sondern wirklich aufbauen. Ich möchte mit Spiel Arbeitswelten komplett verändern. Und das gerne mit so vielen Menschen wie möglich, die an das Gleiche glauben. Also stay curious, stay playful.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Heute am 27. Dezember 2024. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich begrüße euch herzlich in Episode 288. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage und verlebt nur noch ruhige, besinnliche Tage über den Jahreswechsel, um dann richtig gut gestärkt und inspiriert ins neue Jahr 2025 durchzustarten. Diese Tage hier sind ja schon eine besondere Zeit, in der man sich vielleicht auch nochmal Gedanken macht und zurückschaut und fragt, wo will ich eigentlich hin? Ja, ich bin ja Vater von 3 Kindern, die bekommen dann manchmal auch Spielzeug, zumindest bei der Jüngsten ist das noch so, die beiden Ältesten sind schon ein bisschen rausgewachsen und die Jüngste, die sitzt dann auch noch da und spielt damit und beschäftigt sich damit mit ihren Play-Tools sozusagen. Und vielleicht haben ja auch wir ein paar Tools, mit denen wir so ein bisschen spielen in den nächsten Tagen, um uns mal zu fragen, wie wir uns weiterentwickeln wollen im nächsten Jahr mit unserem Business, mit unserer Arbeit, wo auch immer und wie auch immer die gestaltet ist. Heute bei mir ist Jasmin Karatas. Sie ist Gamification Specialist und rät uns Stay Playful and Stay Curious. So werdet ihr zum Game Changer. Wir schauen in eine wirklich interessante Geschichte, die Jasmin dorthin gelegt hat. Sie hat Karriere gemacht bei der Beratung Accenture, schon früh in den Themen Innovation, Games und Gamification. Sie hat sich dann selbstständig gemacht und berät heute Unternehmen genau dabei, mit einem spielerischen Ansatz Produkte und Prozesse zu entwickeln. Es geht aber auch um Transformation. Wir sprechen dabei auch über Gamification in der Transformation. Sie arbeitet zum Beispiel mit Escape Games, die gegen Silo-Denken helfen. Und wir sprechen natürlich auch über ihre eigene Arbeit. Sie hat ein Buch geschrieben, Game Changing, werde zum Business Nerd. Und sie hat einen wunderbaren TEDx-Talk gehalten, The Art of Business in the Age of Gaming. All das heute hier im Podcast, also ein spielerischer Podcast zum Jahresende, der Appetit macht, sich auch mal mit einer anderen Perspektive an die Arbeitswelt und auch an die eigene Arbeit zu wenden und vielleicht auch mal Regeln in Frage zu stellen und das Ganze neu zu erfinden. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge mit Jasmin und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Jasmin heute da ist. Schöne Grüße aus Norddeutschland, Rostock.
Ja, Grüße aus Zürich, würde ich mal behaupten an der Stelle. Ihr habt Schnee, oder?
Hagel, Gewitter, Schnee, heute gab es 3 Jahreszeiten in einer zum Aufstehen.
Spannend. Bei uns gab es nur, glaube ich, bei uns hat es kurz auch ein bisschen geschneeregnet, aber das war's.
Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen heute über Spielen reden, über Games, Gaming, Gamification. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, ich halte es hier mal in die Kamera. Du hast gerade gesagt, es ist jetzt auch quasi out of stock. Game-changing heißt es.
Also was heißt out of stock? Auf Amazon kann man es natürlich immer kaufen. Meine zu Hause, diese Special Edition, wo eine andere Figur drauf ist, die ist out of stock, ja. Die muss ich nachbestellen. Hardcover und Softcover habe ich auch schon nachbestellen müssen. Ist aber halt die Sonder-Special Edition, die es tatsächlich nur bei mir gibt. Amazon ist halt Amazon. Ich glaube, da ist Print on Demand. Das war eine spezielle Reise, warum ich mich dafür entschieden habe und nicht mit einem Verlag und so weiter und so fort. Ja, da gibt's, kann man sehr viel drumherum erzählen, warum.
Wir fangen mal bei dir an und wollen dich ja heute kennenlernen. Und ich habe ja eine Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja das Intro hier ein.
Oh, schön.
Und du darfst ihr mal erklären, was du so machst.
Am ehesten ist es so, dass ich eigentlich Menschen dabei helfe, ihr Lieblingsspiel, die Lieblingsmechanismen. Also stellt euch mal vor, jeder hat von euch ein Lieblingsspiel, was ihr gerne macht, ist egal, ob es digital ist oder analog. Und ihr habt eine Herausforderung im echten Leben oder auf Arbeit. Was ich dann tue oder was ihr auch in Zukunft könnt, ist ein Shortcut. Ihr könnt es analysieren, warum ihr das gerne spielt, was da Spaß dran ist, was die Mechaniken sind, zum Beispiel, dass man würfeln muss, dass es rundenbasiert ist, dass man jetzt bei Mensch ärger dich nicht die andere Person schmeißen kann und so weiter, dass man Figuren hat, im digitalen Spiel Avatare und so weiter und so fort. Und diese Mechanismen nehme ich dann, weil die machen ja Spaß, die sind cool und ich versuche dann zum Beispiel einen Workshop oder Learning oder Loyalty oder Newsletter, alles was irgendwie so nicht Spaß macht oder miteinander arbeiten, mit diesen Mechanismen aufzuwerten. That's it. Das tue ich, darin berate ich und darin mache ich Konzepte, schreibe White Paper, schreibe Bücher, Podcasts, lade Menschen dazu ein, ihre Meinung dazu zu machen und ich nenne das gerne Emotional oder Value-Based Design, da es halt eben mehr als Punkte Systeme ist.
Ja.
Ich glaube, das ist am ehesten, genauesten, was ich mache.
Das ist eine wunderschöne Gesprächsgrundlage für diesen Podcast. Als Vater habe ich ja viel mit Spielen zu tun. Nicht unbedingt immer im Arbeitskontext, leider, aber im Privatkontext auf jeden Fall. Mit den Kids haben wir natürlich schon 1000 Sachen gemacht. Also fertige Spiele, Spiele ausgedacht, irgendwelche Challenges, keine Ahnung.
Ja, ist mega.
Also man kann da richtig kreativ werden oder man ändert die Regeln während des Spiels. Ne?
Ja.
Das machen die Kinder auch sehr gerne. Papa, jetzt musst du das.
Und so. Frei spielen bei den Kids, so ja.
Genau. Und jetzt reden wir mit einmal in der Arbeitswelt auch immer mehr über Spielen. Also von Lego Serious Play ist immer öfter die Rede und Gamification, auch so in der Produktentwicklung habe ich es schon kennengelernt.
Ja, korrekt.
Also das wollen wir uns heute mal anschauen, wollen natürlich aber auch verstehen, wie du zu deiner Leidenschaft und zu deinem Thema gekommen bist. Vielleicht gibst du uns mal so ein bisschen Einblick in deine Story.
Eigentlich ist es ein Buch gewesen, was mich dann schlussendlich komplett dazu gebracht hat, in die Richtung Gamification zu gehen. Allerdings darf man auch dazu sagen, es hat sich mit der Zeit geändert oder anders geworden. Das Buch war von Jane McGonigal, Why Reality is Broken and Games Can Change the World. Oder Games Change the World. Und für mich war das ein ausschlaggebender Punkt, weil es dort um Alternate Reality Games geht. Man kann jetzt hier ausholen, was es ist und was nicht. Grundessenz ist eben dieses Emotionale. Warum spielen Menschen Spiel? Warum lassen die sich so hucken? Ich habe das dann mit der Produktgestaltung. Ich bin ja klassische Produktgestalterin, also sprich Industrieprodukte, die ich dann gemacht habe und habe das dann kombiniert. Aber eigentlich hat mein Weg schon in der Kindheit angefangen. Mein Vater hat früh den Commodore 64 mit nach Hause gebracht. Ich bin früh mit Games aufgewachsen, wie die meisten in meinem Alter, ehrlicherweise. Mit Doom oder mit Quake 3 Arena oder Pong, um noch älter, oder dann Monkey Island später. Ich könnte jetzt Dutzende aufzählen. Jeder hat da so sein eigenes, vor allem die Jungs oder Männer im Alter, ihre eigenen Geschichten.
Ich hatte ja Atari-Spielkonsole.
Siehst du?
Atari 2000. Atari 7800 oder 7500?
Ich
da gab's
gar nicht.
Ja.
Was hattest du für? Kannst du dich noch erinnern an die Spiele?
So, Atari hatte auch nur so eine Pseudo-Jump-Run-Games. Das sowas wie Super Mario in ganz früh, ganz schlecht. Und dann kam irgendwer mit einem NES, Nintendo Entertainment System, mit dem ersten Mario, glaube ich. Und da gab es dann so drei Spiele. Ich glaube, Fußball war noch dabei. Ich war aber eher in der Sega-Welt. Ja. Ich hatte einen Sega Mega Drive.
Ja, Sega war die Gegenantwort zu Nintendo aus der USA. Mhm. Da gab es ja ganz viele. Da gibt es eine extrem tolle Dokumentation auf Netflix, heißt Highscore. Ist genial, wo es dann um den Krieg sozusagen der Konsolen geht. Warum und weshalb und warum zum Beispiel Spiele auch zu 100 Yen-Münzen-Verknappung in Japan geführt haben. Ja, der ein oder andere ist damit halt aufgewachsen. Ich hatte zum Beispiel nie einen Gameboy. Ich bin also mit Computerspielen aufgewachsen, bin dann irgendwann gewechselt zu Konsole. Und für mich war es aber, was für mich der ausschlaggebende Punkt war, war nicht unbedingt ich. Ich war ja eine der wenigen Frauen, die das dann gespielt haben. Mein Bruder war für mich der ausschlaggebende Punkt. Und eigentlich die Freundschaften, die er aufgebaut hat. Ich meine, die sind mit ihren großen Kisten in der Schubkarre noch rumgefahren, um auf die LANs zu gehen. Und durch ihn habe ich auch so dieses gelernt, was heißt es, Gamer zu sein, diese Passion, dieses Krasse. Natürlich habe ich auch selber gespielt, aber da auch das weitere Netzwerk, was ich zum Beispiel so nicht hatte, zu erleben. Und auch dieses Nerdtum zu erleben. Und ich war eher so der Anime-Manga-Fan damals. Und das war dann das wurde mir jetzt so im Nachhinein, als ich die Reise dann angetreten bin im Studium zur Gamification, recht klar, als ich dann gesagt habe, oh Gott, ich habe hier einen Schlüssel gefunden, so einen goldenen Holy Grail gefunden, der super wichtig ist für mich in der Zukunft und ich möchte da reingucken, weil ich möchte Emotionen gestalten. Und Emotionen, es gibt nichts Besseres als das Medium Games oder Spiele, um Emotionen zu gestalten, weil es schafft einfach nichts besser, als das, die Immersivität aufrechtzuerhalten. Und das ist das, was mich dann getriggert hat. Jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten. Entschuldigung.
Nee, ich finde das ganz wichtig, immer mal so zu gucken. Also ich liebe es ja, mit Leuten hier zu sprechen, die ihrer Passion nachgehen. Also ich finde, das Leidenschaft ist so ein bisschen das, was hier alle verbindet. Und hier sind wirklich schon sehr, sehr unterschiedliche Menschen dabei gewesen. Und ich finde es immer total spannend zu gucken, wie die ihre Leidenschaft entdeckt haben. Und das ist ja sogar auch spielerisch oft. Man probiert irgendwas aus. Und das Gaming, das Spielen, ich finde, das stand oft so in so einem schlechten Licht.
Es ist immer
Licht
noch.
Auch dieses immer noch. So dieses, dann kommt gleich diese Spielsucht und Computer. Also gut, das ist halt auch verführerisch. Mhm. Ne? Ich hatte auch Freunde, die dann das Tageslicht nicht mehr gesehen haben.
Absolut.
Und dann kamen irgendwann die Chats dazu und dann hatten sie gar keinen Grund mehr rauszugehen.
Ja, absolut. Ich stimme bei, ja.
Aber ich glaube, das Gaming ist auch so eine Frage der Haltung vielleicht, ne, für andere Situationen und andere Kontexte im Leben einfach, dass man guckt, wie mache ich jetzt aus der Situation gerade das Beste, ne?
Immer. Also es ist zum Beispiel auch einfach, die Technologie ist ja nie grundsätzlich schlecht. Das ist halt die Art und Weise, wie wir es designen. Das ist genauso wie wenn wir Arbeitsprozesse gestalten. Und ein Spiel ist ein Prozess. Also ich vergleiche das immer, weil Menschen denken immer, es geht ja nur ums Gewinnen. Nee, also es macht ja keinen Spaß, wenn du einfach so gewinnst. Du musst dich ja schon anstrengen, sonst macht es ja wirklich keinen Spaß. Und ein guter UXler würde, oder ein guter Prozessgestalter würde vielleicht einen Prozess so bauen, dass er so wenig wie möglich an Herausforderungspunkte hat. Soll ja lean sein. Also das heißt, wenn ein guter UX-Gestalter oder ein guter Prozessdesigner, sage ich jetzt mal, das anfassen würde, dann oder ein Spiel bauen würde, würde er, ohne dass er weiß, was ein Spiel ist, würde wahrscheinlich einen Startbutton bauen, dann klickt man den und dann die End. Du hast gewonnen. Das wäre ein leaner, schneller, effizienzgetriebener Prozess. Super, hast ja das Ende erreicht. Aber das ist Spiel halt nicht. Spiel ist alles, was dazwischen passiert. Und so ist es die Arbeit, so ist es das Leben, so ist es jedes Projekt. Alles, was dazwischen passiert, ist eigentlich das Wichtige. Und ich glaube, das vergessen wir sehr häufig, weil wir sehr zielorientiert sind, sehr, sehr leistungsorientiert, was super ist. Aber wir fokussieren uns, oder es fängt an wieder, mehr und mehr auf den Weg und nicht nur auf das Ziel. Und das war für mich das Schöne, was ich wieder entdecken durfte, umso mehr ich mich mit dem Thema Spiel wissenschaftlich auseinandergesetzt habe. Ja.
Spielst du auch Brettspiele? Also
ab und an, ja.
So ganz andere Sachen?
Ja, also ab und an ja. TCGs, also TCGs sind Trade Card Games, also die so wie Pokémon, nicht Pokémon Go, sondern die Kartenspiele. Mhm. Da bin ich jetzt erst neuestens reingekommen, spiele ich ab und an, wenn ich Zeit habe mit jemandem, sehr, sehr spannend, strategisch hochkomplex teilweise, wie so Magic und so, ich großen Respekt davor. Ansonsten mal alle Schaltjahre, so wie Go oder so, dass ich da halt Brettspiele spiele. Ich benutze aber tatsächlich sehr häufig auch analoge Spiele, um Workshops zu bauen. Ich bin halt jemand, der Lego Serious Play mit Vorsicht genießt, weil es sehr häufig, finde ich, in Kontexten verwendet wird, wo es eigentlich meines Erachtens keinen Platz haben sollte. Oder halt der Designer oder ein Designer dann oder jemand, der es interpretiert, nicht unbedingt dabei ist, was dann schwierig ist, das wieder zurückzuführen, also in echte, in Anführungsstrichen echt, aber in Deliverables, da muss man super aufpassen, da braucht man auch wirklich eine gute Ausbildung und heutzutage kriegt man ja die Zertifikate gefühlt ja an jeder Ecke, fühlt sich ein bisschen an wie so, hey, mach Lego Serious Play, ich bin dein Dealer so ungefähr, mach das mal, dann bist du cool, finde ich schwierig. Aber auch so finde ich nicht immer Zeit zum Spielen, weil es natürlich auch hier, wenn ich spiele, möchte ich eigentlich das Spiel als Hobby sehen und nicht es auseinandernehmen nach Mechaniken, weil ich das tagtäglich ja tue. Und da möchte ich mir eigentlich das Hobby erhalten. Ja.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird supported von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Mental Health wird im Jahr 2025 mit Sicherheit eines der absoluten Top-Themen sein. Tut auch ihr euren Mitarbeitenden etwas Gutes und bietet ihnen die Möglichkeit, sich dort helfen zu lassen. OpenUp hat nicht nur eine Plattform, auf der man sich informieren und dazulernen kann, um stressfreier und gesünder zu leben und zu arbeiten, sondern es gibt auch die Möglichkeit, in Sessions und Gespräche zu gehen mit PsychologInnen, die in mehr als 30 Sprachen für eure Mitarbeitenden da sind. Schaut euch das mal an. Mehr als 1500 Unternehmen tun das schon, große Brands dabei, aber auch die Sparkassen, also unterschiedlichste Unternehmen, die erkennen, mentale Gesundheit gehört auch ins Unternehmen, gehört auch ins betriebliche Gesundheitsmanagement. Schaut euch das mal an auf openup.de/Unternehmen. Den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes. Jetzt geht's wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Du bist ja mittlerweile auch selbstständig unterwegs und hast vorher aber auch spannende Erfahrungen gesammelt, unter anderem bei Accenture. Da hast du dich als Innovation Manager auch schon um das Thema Games, Gamification gekümmert. Wie sah da so die Arbeit mit Unternehmen aus? Denen muss man das bestimmt ja auch erklären ein Stück weit.
Gott. Ja, also damals, ich war erst dann später Innovation Managerin. Ich war tatsächlich auch Gamification. Ich habe ein eigenes Team gehabt in einem anderen Bereich damals noch. Der bei eben Accenture Interactive war, heute Song. Das nennt sich immer mal ein bisschen anders, so die Agentur von Accenture. Und wie ist das? Wie war das? Naja, am Ende des Tages musste man auch immer valide erklären, warum man was macht. Da geht es auch um Zahlen und Fakten. Lustigerweise ging es den Leuten eher, die wussten, also ich habe heute auch nicht so krasses Problem, wenn Leute an mich herantreten, die sagen, Jasmin, mach das mal, dass ich sie überzeugen muss. Es ist eher so vorher, was vorher passieren muss. Oder dass sie sagen, ich brauche den Case, wir müssen gucken, ob wir es machen. Aber die Leute, die an mich herantreten, wissen schon, warum sie Gamification machen und weshalb. Wenn es jemand nicht versteht, dann komme ich eben mit den Beispielen, die nahbar sind. Wer spielt denn Spiele? Wer ist denn die Zielgruppe? Für was nimmt man das denn her? Warum ist denn jetzt zum Beispiel Lernen und prozessorientierte oder spielerische Prozessgestaltung und? Oder eine Transformation, was ich sehr häufig gemacht habe mit Escape Games, super wichtig und super spannend. Ich pitch dann halt den anderen Weg dahin, bevor ich gesagt habe, komm, wir machen ein Workbook. Sondern ich pitche dann eher, hey, wir haben ein Workbook, aber um da drauf, niemand sitzt gerne da und klickt es halt durch oder guckt sich das gerne an, komm, lass uns das anders machen. Und das war der Punkt dahingehend, weil die Leute eigentlich gemerkt haben, sie kriegen nicht mehr motiviert. Und das finden wir vermehrt, dass Menschen nicht keine Lust mehr haben, sondern oft den Sinn nicht sehen, die Prozesse hinterfragen, überlegen, hey, wie kann ich das anders machen? Und auch den Spaß bei der Arbeit suchen. Ich glaube, wir sind sehr leistungsorientiert, nochmal. Aber ich glaube auch, dass die Leistungsorientiertheit uns Lust macht, mehr leisten zu wollen. Aber wir haben häufig nicht die Möglichkeit, das zu tun. Weil für uns heißt Leistung, Spaß zu haben an dem, was wir tun. Und nicht einfach nur Geld damit zu verdienen. Weil was man da macht, dann ist, du hast einen High Potential, dem du den Spaß an der Arbeit nimmst, der wird definitiv schlechter als ein Low-Performer werden. Weil der dann wirklich nur noch 9-to-5 macht. Und Dienst nach Vorschriften. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und das sehen jetzt leider viele Unternehmen, dass das passiert, weil wir das viel zu lange haben schleifen lassen und wir sind in einer anderen Welt als vor 50 Jahren und vor 30 Jahren und vor 20 Jahren.
Vielleicht hat das ja auch mit der Führungskultur zu tun. Also die Oldschool-Führung, die oft sehr strenge Regeln hatte, die genau vorgegeben hat, wie es gemacht werden soll. Und das demotiviert dann unter Umständen, wenn man aber sagt, das ist das Ziel, schau doch du mal, wie du da hinkommst und lass uns mal überlegen, was so unsere gemeinsamen Werte vielleicht sind. Dann kann natürlich jemand auch kreativ werden und schauen, wie spiele ich denn überhaupt dieses Spiel, ne? Und das motiviert, glaube ich, dann wieder.
Eben, und das ist genau das, was du sagst, ist schon das Einfachste, was man machen kann. Und das kostet gar nicht so viel tun selber, sondern die Möglichkeit zu geben, zu explorieren und auch zu gucken, hey, wo habe ich dann wieder vielleicht ein paar Level-Abschlusspunkte, dass wir da alle wieder hinkommen, weißt du, so ungefähr, das müssen wir erreichen, so kleinere Ziele zu stecken und zu gucken, wie kommen wir dahin, wie du es erklärt hast. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, dieser Vergleich, den ich gebe, aber es ist wie, als hättest du die Bibel und die dir genau vorsagt, was ist schwarz und weiß und das hast du zu machen oder zu glauben und zu tun und dann kommst du in den Himmel, so ungefähr. Und ich glaube, dieses Denken, dieses Verhalten sehen wir eben auch in der Führung. Und ich glaube, dass das, wie du schon richtig gesagt hast, das jetzt langsam eben ist, wir sehen es ja, wir haben jetzt andere Glaubensrichtungen wie Apple oder von mir aus auch Spiel oder TikTok oder whatever, was nicht unbedingt immer gut ist, ja, das will ich nicht sagen, aber wir sehen, Gesellschaft verändert sich, Führungsstile verändern sich, Arbeit verändert sich. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es ein Riesenwunsch oder ein Riesenziel, das ich habe irgendwann, und es mag vielleicht arrogant klingen und vielleicht weit, am World Economic Forum zu stehen und zu sagen, Wirtschaft kann anders funktionieren. Und ich glaube, wir haben sie jahrelang falsch gesehen. Und das zu proven, also zu beweisen, dass das Durchspiel komplett fähig ist. Aber ich glaube, in Deutschland muss man da komplett andere Wege gehen. Da ist ja ein Betriebsrat schon, der sagt, nein, wir dürfen keine Vergleichbarkeit herleiten. Das darf nicht spielerisch sein, weil dann ist ja, es ist ja nur noch Leistung. Wir müssen dies und das fördern. Und ich glaube, wenn wir uns Spiel angucken und jeder da, sage ich mal, unterschreibt, dass wir das wollen und wir zum Beispiel ein Trading Card Game als Basis nehmen und sagen, hey, du kriegst halt ja halt da gewisse Dinge oder gewisse Vorteile oder das mit Agile verbinden, was durchaus definitiv klug ist, sowas zu tun, dann oder OKR kann man super auch verbinden mit spielerischen Herangehensweisen. Und wir doch alle damit d'accord sind und es ist transparenter und es ist eigentlich ein ganz klares System. Warum haben wir Angst davor? Also, warum ist da dann ein Betriebsrat, der dann sagt, nee, können wir nicht, weil Vergleichbarkeit, wo ich mir denke, hä? Aber ist es nicht was die Leute wollen, dass sie sagen, ich will Transparenz, damit ich weiß, warum ich befördert wurde und warum nicht? Ist es nicht eine Ausrede manchmal auch der großen Unternehmen, die sagen, ja, jetzt habe ich halt den anderen befördert. Gibt es nicht mehr Raum für Cheating als eigentlich für echten Fortschritt?
Vielleicht macht das einigen Angst, weil das einfach auch Neuland ist, weil man in einen Bereich kommt, den man vorher noch nicht so gespielt hat, möglicherweise. Das ist eine andere Herangehensweise, ne? Also
ja,
ein bisschen mehr Offenheit mit rein. Also wer weiß, wie es so Ergebnisoffenheit irgendwie. Und das ist vielleicht ungewohnt bis unkomfortabel für einige. Und ich kann mir vorstellen, dass es dadurch ein langer Prozess ist, dem du ja dann auch oft mit drin steckst,
das zu erklären. Das ist korrekt, aber wir sehen halt uns, aber wir gucken nie nach China oder nach anderen Sachen, die mit dieser Ungewissheit ganz anders umgehen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt spielerisch, es gibt ja mehrere Wege nach Rom. Aber um Innovation zu schaffen, ist sehr häufig der Zufall oder Serendipity, also der glückliche Zufall, eine ganz wichtige Komponente, die wir außen vor lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir definitiv sehen und verstehen müssen.
Genau, das ist also ein großer Erklärungsjob, den du da hast, wenn du mit Unternehmen ja auch sprichst oder mit Betriebsräten. Warum lohnt es sich, Gamification mal zu berücksichtigen oder mal was auszuprobieren? Wenn ich auch mal so zurückdenke an meine Erfahrung, da gab es durchaus auch schon so ein paar Gamification-Geschichten. Wir haben zum Beispiel mal die Quizduell-App, die eine Zeit lang sehr erfolgreich war, in den Unternehmenskontext gebracht, haben dann die Mitarbeitenden einfach Fachfragen beantworten lassen und dann hat sich ein Ranking ergeben.
Ja, ich denke halt einfach, weißt du, also das Einzige, was ich so ein bisschen mit Vorsicht genieße bei der Gamification, sind so ein bisschen Points, Badges und Leaderboards, die anderen sagen, ah, Quiz und dies und das, nicht so cool, aber am Ende des Tages ist das, was hilft, was es besser macht, fair. Also für mich ist es wichtig, dass wir verstehen, gerade wenn wir jetzt von Betriebs reden, und ich will das nicht verteufeln, es sind ja da, um auch die Mitarbeiter zu schützen. Und das ist völlig cool und völlig gut so. Ich habe halt manchmal so ein bisschen Angst, dass er dann pauschal abgeschmettert wird. Und mit einer Gamification kann man tracken, ja. Es kommt drauf an, was. Also wenn man das überhaupt so einführt mit den Tools und den Sachen, wer hat sich wie benommen und welches Verhalten, wann belohnt ihr dann Verhalten? Wenn man es aber projektbasiert macht, dann belohnt man ja nicht unbedingt Verhalten, sondern was man da tut, ist, auf einmal komplett Arbeit anders zu sehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mit Spiel es schaffen, nicht für Zeit zu nur ausschließlich bezahlt zu werden, sondern auch für die Leistung. Denn zum Beispiel haben wir ein Riesenproblem mit Expertenstatus. Ich jetzt als jemand, der Experte bin, ich nehme jetzt mal das Wort, ich mag es nicht unheimlich, weil Experte, habe ich das Gefühl, sobald man Experte ist, kann man nichts mehr lernen, aber ich habe noch so viel zu lernen in Gamification und lerne jeden Tag was Neues und habe auch unterschiedliche Dinge. Allerdings ist es so, ich habe ja Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar gebraucht, um etwas so machen zu können und so schnell machen zu können oder die Antwort zu haben wie jetzt. Das heißt, ich bin ja schneller, aber ich kriege dann mehr Arbeit. Klar heißt dann, oh, du wirst ja auch mehr bezahlt, aber das gleicht es ja nicht unbedingt aus. Und dann hast du das Problem, dass die Leute irgendwann sagen, ja, warum soll ich denn jetzt mehr arbeiten, wenn ich was passiert in der Arbeit ist, wenn du gut bist, bekommst du immer die Aufgaben, die sonst niemand lösen kann. Das sind nicht die Aufgaben, die cool und innovativ sind. Das sind die Aufgaben, die schlecht sind, die schwierig sind, die einen schwierigen Kunden haben, die eine tight Deadline haben, die super herausfordernd ist und die kriegst du am Stück. Die kriegst du immer, weil du gut bist. Also wirst du eigentlich noch dafür bestraft, dass du gut bist. Und das ist manchmal eine Sache, wo man dann irgendwann sagt, okay, ich arbeite härter und stärker als andere. Warum werde ich nicht gesehen? Warum funktioniert es nicht auf die Art und Weise? Und da Spiel vielleicht mit reinzubringen und zu sagen, es ist Proficiency Level 1000 mit Endboss, ist so ein ganz ekligen, ne, dass du das willst. Will man den haben? Will denn vielleicht auch jemand anderes mal versuchen, dass man da offener geht und auch offener mit Scheitern umgeht? Dass man da auch sieht, irgendwann vielleicht braucht man das Geld, ich kann das verstehen, aber vielleicht will man die Kunden irgendwann nicht mehr, weil die guten Leute weggehen. Auch Kundenerziehung ist wichtig. Oder da auch vielleicht ein spielerisches etwas rauszumachen, um Informationen zu bekommen und es spielerisch zu lösen in so einem kleinen, komm, wir zocken mal Mario Kart gegeneinander. Falls das geht, das ist man ja nicht offen. Da sagt man ja, nein, warum soll ich das tun? Weil Mario Kart ganz viel zeigt. Untereinander, gegeneinander foppen, mal das Gespräch auf eine andere Ebene ziehen, mal gucken, wo ist denn eigentlich das Problem? Was läuft denn hier gerade schief? Und das kann Spiel eben auch schaffen. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr gesehen wird, weil jetzt wieder alleine, ja, haben wieder Ballerspiele gezockt, war wieder irgendwo was, diese Radikalisierung in Deutschland von dem einen Jugendlichen, der kommt dann, hat Ballerspiele gezockt, wo ich mir denke, nein, das ist nicht korrekt, nicht weil er Ballerspiele gespielt hat, sondern weil man leider Gottes über den Chat zum Beispiel rekrutiert, was in vielen anderen unregulierten Szenen passieren kann. Das kann genauso über WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen passieren, wie über einen offenen Chat in einem Spiel. Wir müssen aber die Diskussion ändern und nicht verteufeln pauschal. Wir müssen sagen, hey, wir müssen unsere Kinder schützen, müssen denen beibringen, den Chat anders zu benutzen und so weiter und so fort, statt zu sagen, Ballerspiele sind schlecht. Weil was dann passiert ist, dass dann genau diese Narrative kommt und gesagt wird, Spiel ist schlecht.
Spiel ist schuld. Genau. Also Spiel weg und schon Problem gelöst.
Dabei sind Ego-Shooter für so viele Innovationen im Markt zuständig und man lernt wirklich krasse Skillsets. Also es ist nicht einfach so, dass man sagt, hey, Gaming bringt gar nichts. Nein, man lernt gute Entscheidungen zu treffen. Man muss meistens, auch bei Ego-Shootern gibt es Teams ab und an. Man muss sehr schnell sehr gute Strategien entwickeln, sonst bist du halt tot. Du musst einen gewissen Biss haben, du musst die richtigen Sachen zusammenstellen, du kannst dich sehr viel mehr konzentrieren, wenn du fokussiert bist. Das sind alle Studien, die nicht von mir sind, sondern die da sind. Super Mario Odyssey ist nachweislich gut gegen Depressionen. Tetris nachweislich kann helfen, dass sich Traumata nicht festsetzen können. Man nimmt das für Traumata-Bewältigung und ist effektiver als jede psychologische Therapie danach.
Das wusste ich auch noch nicht. Wurde ja gerade durchgespielt, ne?
Ja, auch das. Und das sind solche Sachen. Games sind Nerds und Nerdtum. Und das sind Menschen, die so viel Leidenschaft haben. Egal ob als Spieler oder als Dev, die machen. Die so viel umsetzen.
Hast du schon mal ein eigenes Spiel entwickelt?
Digital. Ja, mitentwickelt, ja, selbst komplett entwickelt, ja, ich mache die Konzepte dafür Und tatsächlich Escape Games, ja, recht viele.
Das hast du vorhin ja schon kurz angesprochen. Wie sieht das denn aus im Unternehmenskontext? Wird dann so ein Corporate Escape Game oder was wird da so entwickelt? Oder wie nutzt man Escape Games?
Also wenn es jetzt ein analoges ist, ist es, also die, die ich begleite, haben dann mit meistens mit Transformationen, also sprich mit, je nachdem, ob es digitale Transformation ist oder komplette Change Transformation ist, dass man halt dann bespricht, okay, was sind so die Learning Knuckles, was ändert sich denn in der Firma und die versucht man dann so zu verrätseln. Das heißt, dass man dann guckt, dass man Gruppendynamiken aufbaut, guckt, was möchte man lernen. Also ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel agiles Arbeiten, also Silo-Denken, agiles Arbeiten. Dann hat man da halt, dass man verschiedene Sinne anspricht, dass man merkt, okay, es gibt halt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Stärken, versucht auch so ein bisschen eine Geschichte mit reinzubauen. Was bei dem jetzt sehr besonders war, dass die Lösung nur in der Gruppe, also eigentlich hast du 5 Gruppen, die gegeneinander spielen, in Anführungsstrichen, das denken sie zumindest am Anfang. Du hast aber die Lösung des Tisches sozusagen bei den anderen liegen, das ist der erste Punkt, und du hast einen Code von 5. Das heißt, jeder Tisch hat aber nur eine Zahl als Lösung. Das heißt, irgendwann, wenn die SpielerInnen verstanden haben, dass sie jeder eine Lösung haben, nur eine Zahl haben, und wenn sie das rausgefunden haben, sind die Lösungsblätter alle gleich. Das heißt, du kannst super schnell die Lösung herausfinden und knacken. Und das dann danach zu besprechen, was waren die Learnings, warum, was habt ihr entdeckt und so weiter, das beflügelt. Ich kriege die fast nicht mehr auseinander, die Leute, weil die so viel dann darüber reden, warum und weshalb, was haben sie gesehen und wie cool ist das denn und wir müssen mehr reden. Die Learnings mit rüberzunehmen ist unbezahlbar, weil sie selber durchgespielt haben. Das ist das eine. Dann kann man Units mit reinbringen, haben wir auch schon gemacht für ein Unternehmen, das eben im Bereich Defense unterwegs ist, wo es um neue Prozesse ging, die sich die Prozesse erspielt haben, wo man versteht, ah, die Unit kommt dahin, ah, der Prozess ist jetzt so und nicht so. Und Spiel ermöglicht einen halt, das halt anders zu erleben. Und das dann aber im Nachhinein zu besprechen, macht halt super viel Sinn. Und da schafft man eigentlich so eine Freude, dass man halt den Prozess verstehen möchte, weil da kommen ganz viele Fragen. Und du kriegst die Fragen dir automatisch. Du musst nicht mehr sagen, so, jetzt setzen wir uns hin, schlagen das Buch auf Seite 30 auf und lesen mal durch. Muss ja nicht sein.
Das ist eine ganz neue Form der Exploration des Themas und der verschiedenen Perspektiven. Ne? Du hast ja auch schon mal einen TED-Talk gehalten über dein Thema. Ja. Das stelle ich mir auch, um in unserem Thema zu bleiben, vor wie ein neues Level, das du da in irgendeiner Form erreichen wolltest. Ist ja mit einer großen Vorbereitung verbunden, habe ich mir hier schon von einigen berichten lassen. Ich würde es ja irgendwann auch gerne mal machen. Also wie sah das Abenteuer TED-Talk für dich aus? Und wie waren die Resonanzen danach?
Also ich muss kurz eines auch sagen, ist natürlich ein TEDx-Talk, ist ein unabhängiges Event von einem TED. Mein großer Punkt wäre noch, irgendwann auf TED zu kommen, aber da muss man vorgeschlagen werden und dann auch, es ist meistens auch Amerika, muss man eingeladen werden. Aber ich wurde lustigerweise jetzt auf 2 eingeladen, aber man darf nur einmal im Jahr auf einen TEDx-Talk gehen, wurde mir gesagt. Und man wollte sich an die Regeln halten, also musste ich Berlin absagen und bin dann nach Lausanne gegangen. Vorbereitung, ja, du kriegst halt einen Speaker-Coach mit an die Hand, der dir hilft, den Talk durchzuführen, auch in den Minuten zu bleiben, weil wenn du länger als 20 Minuten bist, wird der nicht ausgestrahlt, Punkt. Das ist harter Cut. Darfst den Talk da zwar noch dort fertig machen, aber wird nicht genommen. Ich war so aufgeregt wie noch vor keinem anderen Talk in meinem Leben.
Wie viele Leute waren da?
Also bei dem weiß ich gar nicht mehr. Also nicht so viele, wie ich sonst hatte. Der größte Talk war glaube ich 1200, 1800, bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher. Und TED Talk, der war jetzt, also der TEDx Talk, der war 200, 250, war nicht so viele.
Aber du weißt halt, dass er aufgezeichnet wird.
Ja,
ne?
Ja, du weißt, der wird aufgezeichnet, du hast nur die einzige Chance und so weiter. Und das war's dann halt auch. Also du musst dann auch auf diesem Punkt stehen, darfst dich nicht so viel hin und her bewegen. Du musst deine Stimme mitnehmen, dir wird auch erzählt, du musst das Publikum mitnehmen und du musst aufs Publikum achten, aber nicht zu viel, weil die Aufnahme ist wichtiger. Guck in die Kamera und an und nicht zu viel. Also es war schwierig.
Also schon harte Spielregeln.
Extrem harte Spielregeln und auch Game Over. Also wenn du es nicht schaffst und wir hatten welche, die den Talk nicht, die konnten ihn nicht liefern. Die haben ihn auch tatsächlich dann fast ab, also sie hat ihn durchgezogen, die Dame, aber sie hat ihn, also der wurde nie live ausgestrahlt.
Ist halt Druck auch, ne?
Absolut. Sie hat dann auch vergessen, ne, was sie sagen wollte und so weiter. Tolles Thema, Service, Leadership. Schade. Aber sie war so aufgeregt und sie hat sich das so eingeredet von Anfang an.
Und du hast es wahrscheinlich als Challenge wieder begriffen, kann ich mit vorstellen.
Oh, ich sehe vieles als Challenge, ja. Aber es ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe vorher so viel Schiss, so viel Angst. Wenn ich dann aber auf der Bühne bin, das wurde mir dann erzählt, ist, als würde ein Schalter umfallen und du you're just there. Mhm. Also es ist, ich kann das gar nicht erklären. Das ist so, mir wurde gesagt, du sahst aus wie so ein Supermodel auf dem Laufsteg, so selbstsicher und so krass. Und dann hast du einfach geliefert. Und ich so, okay, dann bin ich in meiner...
Ich hab's ja gesehen, also es sah aus, als ob du schon 10 dieser TEDx-Dinger gemacht hattest vorher.
Ja, es ist...
Verlinken
gut,
wir
schön,
in den Shownotes.
Dass es so aussieht. Danke. Danke, ja, das ist und spannend. Du triffst tolle Leute, wirklich tolle Menschen, die noch so viel mehr wissen als man selber. Und das ist so toll, so schön. Ist wirklich sehr spannend und du kannst junge Menschen begeistern für ein Thema.
Was will man mehr? Aber wenn wir nochmal dabei bleiben, Challenges, in Chancen denken. Du hast dann ja auch nochmal in deiner Karriere das nächste Level erklommen, nämlich die Selbstständigkeit. Ja. Das ist ja auch ein großer Schritt. Der wird einem in Deutschland zumindest ja auch nicht so extrem leicht gemacht. Also nimm uns doch da auch nochmal mit rein in diese Level-Erklimmung.
Absolut, ja. Also für mich war es so, dass ich natürlich in der Schweiz gegründet habe, weil Deutschland tatsächlich viel zu herausfordern. Also ich hatte schon mal gegründet, kleine Unternehmen, was ich dann eingestampft habe, weil brauchte ich nicht mehr. Oder existiert das noch? Bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Müsste ich mal nachgucken. Auf jeden Fall habe ich nicht gucken müssen, Freelancertum oder nicht und den ganzen Kram. Für mich war die Entscheidung, also ich wollte eh in die Selbstständigkeit, sagen wir es mal so. Ich wusste, seit ich bei Accenture war, wo ich dann ein bisschen in die Startup-Welt geschnuppert hatte mit meinem ersten methodischen Kartenspiel zu Gamification / Design Thinking, das musste ich gerade überlegen, irgendwas war es doch, dass ich da auf einmal so Blut geleckt habe. Ich wollte mehr und das konnte ich in Accenture bis zum gewissen Grad, weil man mich dort halt sehr viel machen lassen. Dafür bin ich sehr dankbar, aber halt nicht, wie ich wollte. Ich bin ein Dickkopf. Ich bin einfach, ich muss dann durch die Wand und wenn die Wand, da, obwohl da eine Tür ist, ne, das ist halt, es muss nach meinem Kopf gehen. Da bin ich halt nicht der beste Mitarbeiter vielleicht. Und auf der anderen Seite war es dann so, dass ich das wusste, ich wollte, dann habe ich mir einen Coach geholt, Coach-in, also eine weibliche Coach, die mich dann bewusst mit mir durch die Prozesse gegangen ist und mir war klar, ich brauche jemanden, der mich ein Stück weiter, ich habe sehr an mir gezweifelt, ich habe sehr viel Sicherheit gebraucht, ich hatte schon meine Kunden, ich hatte schon VW damals, den VfL Wolfsburg und so weiter, die habe ich alle schon beraten und mit denen schon gearbeitet. Nichtsdestotrotz dachte ich, das geht nicht. Ich habe dann noch ein Jahr bei einer Schweizer Agentur gearbeitet, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil dort durfte ich wieder lernen, dass es okay ist, nicht so extrem viel immer ableisten zu müssen, dass man trotzdem wertvoll ist, dass man
auch ohne 80 Stunden Woche.
Korrekt, dass man auch das Privatleben wertschätzt. Und da war es dann so, ich wollte eigentlich im März kündigen, also im darauffolgenden Jahr. Und dann hatte ich den Termin mit meinem Mentor, gleichzeitig Vorgesetzten, zu dem ich dann gesagt habe, ich glaube, ich kündige im November. Es geht das? Er hat dann zu mir gesagt, ja, du könntest ja jetzt noch kündigen, dann wärst du da und da weg. Das wäre völlig okay. Und ich so, echt jetzt? Und er so, ja. Dann habe ich gesagt, gut, okay. Dann habe ich aus dem Bauch die Entscheidung getroffen. Ich werde nächste Woche die Kündigung einreichen, weil es ja schon Ende November war. Ich glaube, es war kurz vor, 2-3 Tage vorher. Und war ihm sehr dankbar dafür, dass er das mit mir so offen besprochen hat. Und ich dort auch erleben durfte, dass man gesagt hat, viel Glück. Wirklich auf vollstem Herzen viel Glück. Du musst es machen, weil sonst machst du es vielleicht nie wieder.
Hast du das in der Schweiz ein bisschen anders kennengelernt, kulturell?
Ja, weil es viel Eigenverantwortung hat. In Deutschland habe ich eher so erlebt, so dieses,
Sicherheitsgedanken, so dieses, ja, wieso machst du das? Bist du doof? Wieso gehst du aus einem so gut bezahlten Job? Du musst ja nicht so viel machen. Und eigentlich ist es ja gar nicht so schrecklich und so schlimm. Dieses Nichtverständnis, dass ich eigentlich hier für mich an was arbeite, was ich viel größer empfinde, dass ich ein Buch schreiben wollte, was ich mir vorgenommen habe, dass ich White Paper schreiben wollte, was so in Accenture halt nicht unbedingt immer möglich war, weil natürlich schwierig noch zusätzlich, liegt ja nicht unbedingt an der Firma, muss ja auch gucken, dass man die Projekte macht, dass ich für Firmen arbeiten wollte, für die ich halt einfach auch Interesse habe und nicht unbedingt, hey, da ist ein Projekt, das wir jetzt gerade haben, passt zu dir, willst du gehen, sondern ich wirklich mit auch ablehnen kann. Also konnte ich bei Accenture auch, aber es ist ja klar, kommt ja nicht alles rein, es sind große Firmen, Fortune 500. Heute arbeite ich viel mit Familienunternehmen. Mhm. Genialster. Love them. Ich liebe die von meinem Herzen, weil die sagen dir ganz klar, kann ich, die haben noch Werte, ich lieb's. Mhm. Ich lieb's. Es ist nicht einfach, aber ich lieb's. Und auch die Konservativen, vermeintlich Konservativen. Genial. Arbeite ich super gerne, wie mit, kann ich jetzt sagen, SWR, ARD, da hat man die gewissen Klauseln nicht, ne, wo man nicht sagen darf und so weiter. Aber ich kann halt sagen, Familienunternehmen super, love them. Ja, und dann war es für mich irgendwie gemachte Sache. Und es ist super schwierig, auch in der Schweiz Fuß zu fassen, weil du mehr verdienen musst. Und jeder redet dann die 100k im Monat, 10k im Monat. Und ich so, oh mein Gott, ich muss erst mal gucken, dass ich irgendwie überlebe. Und ich hatte halt den Puffer von Accenture. Also das heißt, ich habe natürlich einen luxuriösen Puffer mir aufgebaut, wo ich 3 Jahre ohne Geld verdienen locker überleben hätte können. Sag mal, 2 Jahre luxuriös, 3 Jahre ein bisschen sparen. Aber das brauchst du meines Erachtens, um auch Investments tätigen zu können, wie jetzt das Buch. Dass du Leute, wenn du was brauchst, bezahlen kannst, einstellen kannst für eine Dienstleistung. Ich bin halt kein Startup. Ich kann nicht darauf wetten, jetzt morgen hinzugehen und sagen, hey, lieber Investor, hast du mal 600k für mich? Hätte ich gerne. Also wenn jemand da ist und sagt, ey Jasmin, ich glaube an die Vision, hey, be my guest, wir können gerne reden.
Wenn ihr das hier hört.
Und ja, Side Note. Aber das ist so eine Sache. Ich glaube, es ist wichtig, für mich war es wichtig, meiner Leidenschaft zu folgen. Und ich glaube, es war für mich der richtige Schritt, das für mich so zu tun. Heißt aber nicht, dass Selbstständigkeit die Lösung dafür ist.
Was ist jetzt die größere Challenge bei der Arbeit jetzt, die dir mehr Freiheit bietet, aber sicherlich auch die andere Seite hat?
Tatsächlich Marketing. Du musst sehr viel Selbstmarketing machen. Du musst natürlich vorausschauend machen. Du hast eine super, also nächstes Jahr ist so Planung gleich Fragezeichen, weil halt natürlich du jetzt nicht eine Pipeline hast, du hast keinen Sales, du musst das alles selber machen. Du hast manchmal Menschen, die dir dann helfen, dich ne, und dies und das. Es ist immer ein bisschen von Schritt zu Schritt. Das ist natürlich, fällt mir viel schwerer, eine gewisse Ruhe, eine Balance auch im Leben hinzubekommen. So was, also Prioritäten sind Arbeit. Und bei mir ist ja mein Hobby zusätzlich noch Arbeit. Meine Leidenschaft ist noch Arbeit. Das ist eigentlich fast alles Arbeit. Das ist manchmal echt schwierig, dass ich sage, nee, jetzt mache ich mal, keine Ahnung, ich gehe raus, ich gehe laufen, ich mache Sport. Sport eigentlich gar nicht, weil, ne, die Priorisierung.
Aber bewusst mal was anderes.
Korrekt.
Mal, ne?
Ja, das ist wirklich schwer.
Ich finde, und so bin ich ja auch mal auf dich aufmerksam geworden, ich finde, du vermarktest dich ja sehr gut. Also du bist da sehr sicher in deiner visuellen Sprache. Du bist ja auch noch auf Twitch unterwegs und auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Und das sieht immer sehr gut durchgestylt aus, finde ich. Aber trotzdem verstehe ich natürlich gerade der Sales-Bereich, der Marketing-Bereich ist vielleicht das eine, das zu zeigen, was man tut und wie man es tut und so weiter. Aber wirklich Leads zu generieren, das ist glaube ich, eine Sache, mit der viele Selbstständige sehr zu tun haben und das wahrscheinlich auch sehr unterschätzen. Ja. Und da ist natürlich dann auch die Frage des Businessmodells, inwieweit kann man das auch, wie die Amerikaner sagen, productize.
There you go. Richtig. Und da hast du das richtige Wort genannt, productizen. Wenn du selber der Service bist oder dein Produkt, hast du das Problem im Scaling. Deshalb baue ich gerade eben nebenher hört sich auch so lustig an, aber eigentlich gleich nebendran, ja auch noch Roar mit Personal Branding und Gamification und Spiritualität auf, weil das mehr an B2C gefühlt, obwohl es auch B2B ist, aber halt auch hier ein Selbstständiger, wie baut man Personal Brand auf, wie macht man das Ganze, wo geht's hin? Das ist ein Standbein, ich investiere gleichzeitig in Mentoring, also nicht in mein eigenes, sondern ich mache Pro Bono Mentoring, wo dann aber darin endet, dass man natürlich hier mit CEOs redet, wo man dann wieder in Accelerator reinkommt, wo ich dann dafür natürlich dann bezahlt werde und so weiter und so fort. Also es ist auch eigene Produkte wie das Buch rauszubringen. Das macht dich nicht reich, aber es ist ein richtig gutes Marketing, ein richtig guter Lead-Generator.
Darüber müssen wir ja auch nochmal sprechen gleich.
Ja, und dann sind halt die Sachen auch noch da, wo man halt überlegen muss, wie geht man halt dann weiter. Und ich möchte ein Produkt rausbringen nächstes Jahr, was tatsächlich die Arbeit spielerisch darstellt, und zwar einen Mix aus Agile Work und Dungeons and Dragons, so viel sei dazu verraten. Und da habe ich jetzt zum Beispiel jemand im Pilotprojekt, was nochmal ganz anders ist, was wir dann nächstes Jahr vielleicht auch mit einer SaaS-Lösung dann, wenn da wieder Bereitschaft ist und Geld da, also nicht Geld da, aber sie Geld haben und ich dann die Techs, sie kriegen das Konzept, ich krieg Tech, müssen wir gucken, ob das so klappt oder nicht, aber dass man da dann ein Pilotprojekt dann shaped. Und ich habe beschlossen, ich möchte Firmen aufbauen, viele, viele Firmen aufbauen und nicht nur meine eigenen, sondern wirklich aufbauen. Ich möchte mit Spiel Arbeitswelten komplett verändern und das gerne mit so vielen Menschen wie möglich, die an das Gleiche glauben.
Das ist eine tolle Mission. Lass uns aber gerne auch wirklich nochmal über dein Buch sprechen. Wie viel Zeit hast du da investiert? Wie viele Wochen, Monate und schlaflose Nächte vor allen Dingen?
Eins, was ich mir geschworen habe, keine Nacht mehr durchzumachen seit dem Studium. Ich habe gemerkt, das ist nicht so gut. Schlaflose Nächte weniger. Das kann ich gleich mal so sagen, nicht nur vom Arbeiten, sondern I don't know, wenn ich es beschlossen habe, mache ich es. Das Buch ist eine Weiterführung von meiner Bachelorarbeit, was 515 Seiten war. Also jetzt hat es nur noch 192. Es war ein langer Weg, weil ich am Anfang gedacht habe, mir kann jemand helfen, meine Ideen zum Papier zu bringen. Also habe ich versucht, mit Ghostwritern erstmal zu arbeiten. Es hat nicht geklappt. Believe me, war ein cooles Learning, aber Geld, was ich in den Sand gesetzt habe. Ich habe viel ausprobiert, aber das war halt dann, ja, ist okay, macht man. 3 Jahre hat es dann gedauert, bis ich dann beschlossen habe, okay, jetzt setze ich mich hin und mach's selber. Und habe es dann in 3 Monaten runtergeschrieben. Und das habe ich dann mit Twitch live gemacht. Also ich habe es dann in Twitch live geschrieben, mit den Leuten erst in LaTeX. Da habe ich es dann fertig geschrieben. Da habe ich gemeint, oh Gott, das jetzt in den Word zu bringen, schwierig.
Das musst du uns mal erklären, wie du das gemacht hast. Also ich weiß nicht, also Twitch wird viel ein Begriff sein und bestimmt sind auch viele dort unterwegs, ja. Aber auch längst nicht alle.
Ja.
Also vielleicht auch nochmal ganz kurz dieses Twitch-Universum und wie du dort dein Buch geschrieben hast vor allen Dingen.
Also Twitch ist ja eine Livestream-Plattform, das kann man sich wie YouTube vorstellen, nur dass halt Menschen dir dabei zuschauen, was du tust. Würde man jetzt als Coworking-Stream bezeichnen, was ich tatsächlich auch mache. Also ich arbeite, das habe ich heute erst wieder gemacht, live mit anderen Menschen, die mir bei der Arbeit zugucken. So, das habe ich halt diese Zeit genutzt damals, um live in online mit, ich glaube, OneLeaf, irgendwie hieß das LaTeX-Tool, ich habe es schon wieder vergessen, Leute über meine Schultern schauen zu lassen und das Buch eben zu schreiben und Infos zu bekommen.
Du hast deinen Bildschirm eingeblendet?
Ja, ich habe meinen Bildschirm eingeblendet.
Dann sind die Kommentare da reingerattert?
Ja, meistens eher weniger, weil die gucken halt ein bisschen drüber. Aber weil ich dann schreibe, ich habe in LaTeX mein Buch, dann habe ich jemand, wenn ich Probleme hatte, immer jemand, der mir geholfen hat, das zu lösen. Es war spannend.
Cool.
Oder heute, ja, ein bisschen Probleme mit meinem Computer. Der hat dann gesagt, hey, was ist da drin? Was kommt als Code raus? Ja, versuch mal das und das. Also die Twitch-Community ist einfach nicht immer cool. Es gibt auch dort natürlich viel Hate, und weil Anonymität und Internet, aber ich durfte es auch erleben als wunderbares Akquise-Tool. Ich lerne dort tolle Menschen kennen und die mir wirklich weiterhelfen. Und ich habe eine tolle Community, ganz tolle Menschen, mit denen ich auch wirklich im echten Leben Kontakt habe, die ich heute mentor, die eigene Firmen aufbauen.
Du hast da eine richtige Reichweite dort auch aufgebaut, ne?
Ja, so groß ist die gar nicht. Mag viel klingen, aber ich bin ein kleiner Streamer und das ist okay für mich. Aber ich habe halt Business-Kontakte dadurch aufgebaut, ja.
Ja, ja.
Und das ist krass.
Das ist ja so, weil du auch gerade Personal Branding sagtest, das ist ja, glaube ich, so ein Missverständnis, dass immer noch viele so für sich haben, so zu denken, ich muss jetzt wirklich diese Riesenreichweite auch aufbauen auf LinkedIn und Co. Und dann passiert aber vielleicht gar nichts.
Korrekt. Weil
du kannst ja auch Follower kaufen, aber dann passiert einfach nichts, sondern es geht ja eher um die Qualität und ja.
Die meisten, die groß geworden sind auf Instagram, haben sich zu einem gewissen Zeitpunkt Follower gekauft, auch auf LinkedIn. Und das ist, weil die Masse gerne Menschen folgt, die Validität haben. Hilft dir aber am Ende des Tages nicht, wenn es darum geht, dass du Unterstützung brauchst. Und ich habe in Twitch und in der Gaming-Bubble so viel ja, es gibt eine Negativität dort auch, aber so viel Unterstützung wie dort habe ich selten erlebt. Und das ist unbeschreiblich. Hm. Ja, Menschen mit Leidenschaft eben.
Genau, damit sind wir ja heute auch in dem Podcast gestartet. Du hast schon so ein bisschen angeteasert, du hast viel vor.
Ja.
Wie organisierst du dich denn? Wie sieht deine Arbeit so aus? Wie schaffst du es, produktiv zu sein?
Momentan schwierig. Ich gebe es offen zu, schwierig. Ich lebe ein bisschen gefühlt von Tag zu Tag gehangelt, was nicht unbedingt klug ist. Ich bin gerade in diesen Wachstumsschmerzen. Das heißt, ich weiß, ich muss rausgeben. Ich muss aber die richtigen Menschen finden, die besser sind in gewissen Punkten wie ich, die ich dann auch bezahlen muss. Und das ist auch nicht einfach, weil, ne, muss auch erstmal haben, das Geld. Plus, ich möchte niemanden erstmal anstellen, weil ich die Verantwortung nicht will und das auch mir ein bisschen widersprechen würde. Vielleicht kommt das irgendwann. Wir werden es sehen. Momentan suche ich händeringend eine PA, eine Personal Assistance, eine virtuelle, die smart ist und nicht als Tippse verstanden wird, sondern mit mir mitdenkt, weil mir zu viel hinten runterfällt. Ich muss also hardcore priorisieren und eigentlich akzeptieren, immer so eine Gelassenheit zu entwickeln. Schaffe ich halt gerade nicht. Hm. Ist okay. Ist halt scheiße, aber ist okay. Und ich versuche mich in Bikes zu organisieren. Also das heißt, ich versuche meine Tage in Aufgabenblöcke zu machen und merke momentan, dass meine Pomodoro-Technik auch nicht gerade hilft. Also muss ich es halt hardcore dann durchziehen. Das ist momentan. Wie ich es vorher gemacht habe, ist eben meine für Social Media und die Sachen vorzubereiten, Marketing vorzubereiten und da halt wirklich die Slots zu haben, morgens hinzusetzen, abends hinzusetzen. Momentan fehlt mir ehrlicherweise die Energie dafür und damit muss ich momentan leben. Das ist so, das wird auch irgendwann anders wieder werden. Da muss ich halt dran arbeiten. Und das zu schaffen fiel mir früher, als ich angestellt war, weil ich die Sicherheit hatte, leichter.
Hm.
Was spannend ist eigentlich, total perfide, weil man ja eigentlich viel mehr zu tun hatte.
Ja.
Aber ja, das ist, darüber redet man nur so selten und ich finde das schade. Ja. Ich finde es unheimlich schade. Ich versuche mehr Authentizität in viele Bereiche zu bringen, weil es hilft niemandem, das alles schön zu reden. Bei anderen mag das anders aussehen und congrats to that. Bei mir sieht es halt momentan einfach so aus.
Du bist sehr vernetzt auf vielen Plattformen mit deinen Communities und deinen Leuten, die vielleicht auch Mitstreiter, Mitstreiterinnen mhm. sind. Wer inspiriert dich?
Jeder Einzelne. Mich inspirieren die Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, manchmal mit kleinen Worten, manchmal mit kleinen Geschichten, manchmal einfach nur, dass sie was erreicht haben, wo ich einfach mitfeiern kann. Ich habe so großen Respekt vor Menschen, die wirklich Respekt haben. Also ich habe Respekt, aber sie haben auch Respekt eben vor etwas und es dann machen und dann denken, es ist gar nicht so schlimm. Es ist okay. Und mich inspiriert der Mensch, aber was mich viel mehr inspiriert, und das ist das, was ich immer versuche, den Menschen mitzugeben, mich inspiriert mein Gefühl. Und ich glaube, jeder Mensch hat ein Gefühl, dieses, wann auch immer das ausgelöst wird, so dieses, das hast du bestimmt auch, so dieses Kribbeln in dir, wo du denkst, wo du nicht weißt, muss ich jetzt weinen, schreien, heulen, was, Freude, Tränen, alles gleichzeitig, dieses eine krasse Gefühl. Und wenn wir das fühlen, dann bist du richtig. Und deshalb inspirieren mich Menschen, die mir dieses Gefühl geben.
Auch so ein Gefühl von Offenheit, jetzt kann was Neues passieren, ne?
Ja, auch so die Aufbruchsstimmung, auch so dieses, wenn du siehst, da ist so leicht Tränen in den Augen, wo du weißt, jetzt hast du den Punkt. Jetzt. Und das zu sehen, das zu triggern, das gemeinschaftlich zu haben, das ist toll. Und ich habe meistens, wenn wir jetzt von Vorbildern sprechen, keine menschlichen Vorbilder. Ich habe, muss ich leider gestehen, es mag kindlich klingen, aber für mich sind zum Beispiel Ruffy the Monkey ist eines meiner größten Vorbilder. Das ist ein Anime, der mittlerweile gelegentlich sehr bekannt ist, aus One Piece. Das ist der Captain. Und deshalb ist auch auf meiner Webseite bin ich mit dem Hut von ihm. Weil ich glaube an Träume und ich finde Träume so wichtig. Dafür kämpfe ich. Und das halt spielerisch. Spiel ist
meine Art, das vielleicht auszudrücken.
Letzte Frage, Jasmin. Welches Spiel sollten wir mal spielen?
Wir zwei.
Wir zwei oder auch die Leute, die zuhören?
Eines der, ich beantworte das jetzt mal mit meinem Lieblingsspiel. Detroit Become Human ist ein ganz tolles Story-Based Game und, glaube ich, so aktuell wie noch nie, denn du spielst eine Artificial Intelligence und gleich mehrere.
Aha.
Und du als Spieler musst entscheiden, welche, ob du nun Menschen, naja, sagen wir schon auch, gehen lässt auf nett gesprochen, oder ob du dich für zum Beispiel die Maschine mit Intelligenz entscheidest. Welchen Weg gehst du? Welche Entscheidungen triffst du? Es ist ein sehr schwieriges, nicht schwierig, aber moralisch, ethisch, nicht einfaches Spiel. Ein total schönes Spiel. Also nicht, es ist sehr düster. Das muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, wir könnten das alle spielen. Wir sollten das alle spielen, weil es zeigt uns, wie Leben ist, mit verschiedenen Verzweigungen. Und wir können leider nicht, wie in dem Spiel, eventuell nicht speichern und nicht zurückgehen.
Und wo kann man das spielen?
Es ist überall. Auf PlayStation, auf Computer, ich glaube überall mittlerweile. Es ist nicht mehr ganz so neu. Ist aber wunderschön.
Detroit Become Human. Okay, super. Vielen Dank. Habe ich auch noch nicht von gehört. Man lernt immer was dazu. Besonders wenn man einen Podcast macht wie diesen, ist es immer wieder schön, mit Leuten zu sprechen, die einfach nicht nur mit ihrer Leidenschaft unterwegs sind, so wie du, sondern von denen man auch viel mitnehmen kann. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute nochmal richtig Appetit auf Spielen gemacht hast. Und ich glaube, das ist in der Arbeitswelt sehr wertvoll und sehr wichtig, weil wir auch in einer Zeit der Ungewissheit leben. Ne? Wir wissen einfach nicht mehr, wo wir in einem Jahr sind mit der Firma privat. Die Dinge verändern sich. Und spielerisch da mal ranzugehen und zu gucken, wie kann man es vielleicht hacken, wie kann man es anders angehen, die Perspektiven mal zu wechseln, sich darüber auszutauschen, das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Insofern vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, ich danke euch. Also stay curious, stay playful.
Super Schlusswort. Ich danke dir, schöne Grüße in die Schweiz. Mach's gut.
Mach ich.
Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Jasmin in den Shownotes. Checkt auf jeden Fall mal ihre LinkedIn-Seite, vernetzt euch mit ihr. Schaut euch den TEDx-Talk an und kauft euch auf jeden Fall ihr Buch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Viele hören immer mal zu, aber wenn ihr den abonniert habt, dann verpasst ihr keine Folgen. Und es gibt auch in diesem Jahr tatsächlich noch eine Folge. Das große Jahresabschluss-Highlight am 31. Dezember gibt es dann tatsächlich nochmal einen sehr besonderen Podcast, auf den ihr euch schon mal freuen könnt. Außerdem freue ich mich natürlich auch auf weitere Podcast-Episoden im nächsten Jahr. Supportet mich da gerne, kommt an Bord auch hier als Werbepartner, unterstützt mich und ja, gebt mir euer Feedback. Ich möchte dieses Format natürlich weiterentwickeln und verbessern und brauche daher eure Meinungen, eure Ideen vor allen Dingen auch. Und vielleicht habt ihr auch nochmal in eurem Netzwerk interessante Kontakte, die wir hier mal in den Podcast bringen könnten oder die auch vielleicht im Rahmen einer Kooperation spannend sein könnten. Denn der Podcast, der hat sich jetzt mittlerweile bewiesen. Wir haben den 6. Geburtstag gefeiert in diesem Jahr und sind sozusagen aus den Kinderschuhen raus und jetzt dürfen wir langsam richtig groß und erwachsen nach vorne in die Zukunft schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne, ruhige, besinnliche Tage. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns. Bleibt gesund und bleibt connected.